Bei der Priesterweihe versprechen sie dem Bischof Ehrfurcht und Gehorsam. Doch in Österreich gibt es seit einigen Jahren eine Pfarrerinitiative, deren Mitglieder weitreichende Reformen in der Kirche, wie die Priesterweihe der Frau, fordern und offen zum Ungehorsam aufrufen. Ein weiterer Kritikpunkt ist der Umgang mit wiederverheirateten Geschiedenen. Diesen Aspekt hat jetzt eine Gruppe von etwa 170 Priestern und Diakonen im Erzbistum Freiburg aufgegriffen und erklärt, sich in dieser Frage nicht vom Kirchenrecht, sondern von der Barmherzigkeit leiten zu lassen. So haben sie zum Beispiel den Betroffenen im Gottesdienst die Kommunion gespendet, obwohl dies rechtlich unzulässig ist. Springt die österreichische Pfarrerinitiative nach Deutschland über? Darüber spreche ich jetzt mit Dr. Christiane Florin. Sie ist die Redaktionsleiterin der Zeitbeilage Christ und Welt. Schönen guten Tag.
Guten Tag.
Die österreichische Pfarrerinitiative fordert offen den Ungehorsam gegenüber Rom. Soweit wollen jetzt die Macher der deutschen Initiative 2012, den notwendigen Aufbruch wagen, nicht gehen. Wie ähnlich oder unähnlich sind sich denn jetzt diese beiden Bewegungen?
Also mir fallen zunächst mal die Unähnlichkeiten auf. Die österreichische Pfarrerinitiative hat ganz klar einen profilierten Anführer. Das ist Helmut Schüller, der frühere Generalvikar Wiens, sein Gegenspieler. Vielleicht ein bisschen zu stark ausgedrückt, wenn man von Kardinal Schönborn spricht, aber jedenfalls sein Gegenüber jetzt ist sozusagen ein früherer Vorgesetzter. Das ist schon mal eine ziemlich interessante psychologische Konstellation. Und man hat eben dezidiert in Österreich von Ungehorsam gesprochen. Man hat eben ganz bewusst dieses Reizwort verwendet. Und Ungehorsam hat ja nochmal, wenn es um Priester geht, die Gehorsam versprochen haben, eine andere Bedeutung, als wenn wir von Laien reden. Also da sehe ich die Unterschiede. Weniger Unterschiede sehe ich dann in dem, was tatsächlich gefordert wird. Also auch Österreich hat natürlich Probleme mit Gemeindezusammenlegungen. Es geht, Sie haben es schon gesagt, um dieselben Reformthemen, die auch in Deutschland immer wieder angesprochen werden.
Trotzdem ist es natürlich jetzt schon auch ein Problem für die Leitung des Erzbistums Freiburg, denn Sie haben es ja auch gesagt, Priester versprechen ja bei der Priesterweihe Gehorsam gegenüber dem jeweiligen Bischof. Wie geht denn bislang Erzbischof Zollitsch bislang mit den Unterzeichnern um?
Es gibt dieses Memorandum, heißt das ja auch, im Anklang an das Memorandum, das Theologenmemorandum des vergangenen Jahres. So steht eben im Internet dieser Aufruf, den kann man unterzeichnen. Das ist kein Aufruf zum Ungehorsam, sondern es ist ja eigentlich eher das Bekenntnis, ich bin ungehorsam gewesen, indem ich zum Beispiel wiederverheirateten Geschiedenen die Sakramente gespendet habe. Man muss ja auch wissen, Erzbischof Zollitsch ist der Initiator des Dialogprozesses. Er hat in seiner Diözese nochmal speziell dazu aufgefordert, sich über die Reform der Kirche Gedanken zu machen. Das ist ihm ein Herzensanliegen. Und natürlich muss jemandem, der das fordert, der dazu anregt, auch klar sein, welche Forderungen da kommen werden. Und jetzt hat sein Generalvikar auf diesen Aufruf in Form eines Briefes an alle Pfarrer und Diakone reagiert, indem eben diejenigen, die noch nicht unterschrieben haben, gebeten werden, auch künftig nicht zu unterschreiben und die, die schon unterschrieben haben, gebeten werden, die Unterschrift zurückzuziehen. Also es wirkt alles so ein bisschen unentschieden und auch unüberlegt. So als werde man jetzt die Geister, die man eigentlich gerufen hat, nicht mehr los. Auf Spiegel Online stand zu lesen, der Generalvikar drohe mit harten Sanktionen. Ich habe den Brief mehrmals durchgelesen und habe jetzt die Androhung mit harten Sanktionen darin nicht gefunden. Also es ist an keiner Stelle davon die Rede, dass sie nicht mehr Priester sein dürfen oder dass sie nicht mehr überhaupt öffentlich in Erscheinung treten dürfen mit dem Text dieses Memorandums. Also all das kommt nicht vor. Aber man merkt an der ganzen Art der Reaktion schon, dass das Wort Problem vermutlich eine Untertreibung ist. Also es ist schon eine schwierige Situation für den Freiburger Erzbischof, der eben auch noch Vorsitzender der Bischofskonferenz ist.
Beim letzten Katholikentag in Mannheim vor wenigen Wochen ist ja viel über den Dialog gesprochen worden. Vom Aufbruch war da die Rede. Und Sie haben es gesagt, Erzbischof Zollitsch hat diesen Dialogprozess vor gut 2 Jahren angestoßen. Ist er denn jetzt, wenn man jetzt auf diese Konflikte schaut, überhaupt noch das richtige Instrument, die richtige Antwort auf Reformwünsche in der Kirche?
Ich glaube, man hat beim Dialogprozess einen Fehler gemacht. Es hat niemand definiert, was wäre denn eigentlich ein erfolgreicher Dialogprozess wäre das, wenn von den 5 Reformpunkten, die immer genannt werden, 2 erfüllt werden, könnte man dann sagen, es ist ein Erfolg, oder wäre ein Erfolg, wenn die Kirchenbesucherzahlen steigen oder wenn die Zahl der Wiedereintritte steigt. All das ist ja vorab nicht definiert worden, sondern es gab eigentlich nur das Zeichen, wir reden jetzt einfach mal darüber, damit diese Verhärtungen, die es ja zweifellos gibt, aufgebrochen werden. Also ich würde nicht so weit gehen zu sagen, der Dialog ist am Ende, aber es zeigt sich eben doch, dass die Art und Weise, wie er bis jetzt geführt wurde, relativ unstrukturiert, aber dann zugleich auch immer wieder unterbrochen von dem Hinweis, also das, was ihr da jetzt sagt, das ist aber überhaupt nicht hilfreich von Seiten des Episkopats, dass das so wirklich seine Grenzen hat. Und bei aller festen Entschiedenheit, das jetzt noch über Jahre weiterzuführen, also ich glaube, man muss einfach nochmal klar sagen, was wäre ein Erfolg für die eine Seite und was wäre ein Erfolg für die andere Seite und wie findet man da zusammen. Und man sieht natürlich an solchen Erscheinungen, an solchen Unterzeichnungsaktionen wie in Freiburg, dass es einfach nichts nützt, nur an die Geduld zu appellieren. Ich meine, die Leute, die Reform fordern, die warten ja seit Jahrzehnten schon darauf. Man sieht es ja auch ein bisschen an der Altersklasse derer, die da unterschreiben, dass die sich alle noch gut an die Würzburger Synode erinnern. Aber es reicht eben nicht zu sagen, ein solcher Prozess dauert lange und bitte, bitte geduldet euch. Irgendwann möchten die Leute Ergebnisse sehen. Oder man ist eben so ehrlich und sagt von Anfang an, die Ergebnisse, die ihr wollt, die werdet ihr nie bekommen.
Das Netzwerk katholischer Priester, die sieht ja die Pfarrerinitiative aus Österreich sehr kritisch und hat jetzt auch nochmal vor einer Spaltung der katholischen Kirche im deutschsprachigen Raum gewarnt. Wie groß schätzen Sie denn jetzt diese Gefahr ein, dass so ein Riss durch die deutsche Kirche gehen kann?
Ach, ich bin immer vorsichtig mit dem Wort der Spaltung. Ich glaube, da wird jetzt auch so eine Drohkulisse aufgebaut, weil Spaltung ist das Schreckbild in der katholischen Kirche, in der Una Sancta überhaupt. Und ich finde jetzt nicht, man sollte sofort solche Initiativen wie in Österreich oder wie jetzt in Freiburg ja regelrecht diffamieren, indem man sagt, das führt zur Spaltung. Man muss ja erstmal zur Kenntnis nehmen, dass in einer solchen großen Organisation, die vor großen Problemen steht, Meinungsverschiedenheiten, Unklarheiten über den richtigen Kurs, dass das zunächst mal was völlig Normales ist. Und da muss man eben einen Weg finden, wie man das ohne Spaltung, aber vor allem eben auch ohne gegenseitige Diffamierung hinbekommt. Deshalb, ich halte es für eine Drohkulisse. Also die Spaltung, wenn überhaupt, die droht ja nicht, sondern einen gewissen Graben zwischen Laien und Episkopat, aber eben auch zwischen rechts und links, den gibt es ja ohnehin schon.
Ja, und dann muss man auch nochmal sagen, in Köln gibt es ja 10 Ruhestandsgeistliche, die offen die Pfarrerinitiative aus Österreich unterstützen. Das ist ja eigentlich nicht wirklich viel mit Blick auf die über 800 Priester, die es im Erzbistum gibt. Um meine Frage vom Anfang nochmal aufzugreifen, erwarten Sie, dass die österreichische Initiative jetzt flächendeckend die deutschen Bistümer ergreift?
Nein, ich erwarte nicht, dass die flächendeckend die deutschen Bistümer ergreift. Natürlich ist die Situation in Österreich auch, wenn Sie die vergangenen Jahrzehnte sich anschauen, durch die Fälle Gröhe und Krenn, ist eine andere ohnehin als die in der deutschen Kirche. Wir haben in Deutschland ein ZDK, wir haben in Deutschland immer wieder Versuche, sozusagen das zu kanalisieren. Also ich glaube, da ist die Lage in Österreich grundsätzlich anders, und das hat eben auch dazu geführt, dass man in Österreich zu diesem scharfen Wort ungehorsam greift. Ich muss aber trotzdem sagen, dass es mich schon erstaunt, dass es in Köln überhaupt 10 Priester gibt, die da doch relativ offensiv diesen österreichischen Aufruf unterstützen, denn aus anderen Diözesen habe ich jetzt das so publik noch nicht gehört, obwohl ich mir vorstellen kann, dass es auch da Priester gibt, die mit Helmut Schüller sympathisieren. Es gab ja im Vorfeld des Katholikentages die Diskussion, sollte er nicht dorthin eingeladen werden, sollte er nicht da auch sprechen können, sollte man mit ihm diskutieren können. Und dann haben eben die Katholikentagsveranstalter sich entschieden, dass das wohl kein guter Weg für die deutsche Kirche sei. Und dann ist er auf dem alternativen Katholikentag aufgetreten. Und ich vermute eben, auch das war aus einer gewissen Angst begründet, dass er auch bei den Besuchern des Katholikentags eine bestimmte Zahl an Sympathisanten finden würde.
Das sagt Dr. Christiane Florin. Sie ist die Redaktionsleiterin der Zeitbeilage Christ und Welt. Vielen Dank für das Gespräch.
Ja, gerne.